Da steht zum Beispiel, was ist eine Opsimatin? Weiß ich nicht mehr. Sophie muss aus gesundheitlichen Gründen Richtung Steinzeit. Okay. Wie schön, wenn Freundinnen auf den Podcast reagieren. Wir waren auf Bildungsausflug. Was passiert, wenn man in der Oper sagen will, die Katze ist richtig nice? Ich bin ja eine fleißige Notiziererin.
Eine Notiziette.
Da steht auch Krokodillederhandtasche Secondhand. Probe-E-Mail web.de.
Da war ich dabei.
Da warst du dabei bei dem einen Punkt. Bei der Krokodilhandtasche habe ich dich noch nicht mitgenommen. Könnte ich dich ja heute mal fragen. Frau Doktor, Frau Krankenschwester, super reich, super berühmt, Oma anschreien, Glühwein-Rant, Urlaub Anna Wien, Aufzug Ausrufezeichen, Mauritz Bierbar, Alexander Hochzeit Madeleine, Esstisch mit Dani. Und dann bleibt es Comedy, aber halt mit der neuen Thematik. Vor mir ein Mädchen in Axe, ich in Axe, why not, Bergschuhe sind auch alle gleich. Taxifahrer von Landshut nach Regensburg. Ich hab gelogen. Schauspielerin. Er hat über Koks auf dem Penis geredet. Crazy Rich, Beltracchi. Crazy berühmt, Wrestling.
Well, let me tell you something, mister. I'm rich.
Millionaire, a billionaire, a trillionaire, a trillionaire.
Rich.
But.
What?
So beautiful.
The most beautiful.
Reich, aber schön. Mit Katja Kokoloras und Sophie Highfire-Lol.
Wir haben ja darüber gesprochen, was ich jetzt zum Beispiel machen würde, wenn ich crazy reich wäre. Gell? Habe ich ja gesagt, ich will ein Otto Dix sein und Beltracchi soll das bitte machen. Und wenn ich jetzt aber super berühmt wäre und mich super, super viele Leute kennen würden, international, auch in den USA, United States of America. Nicht, dass ich damit gerade viel zu tun haben will. Es ist kein so ein, der Traum ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber nichtsdestotrotz wäre ich sau berühmt, ja? Und alle würden mich kennen. Dann würde ich versuchen, in so eine WWE-Show, in so eine Wrestling-Show, in so eine Live-Show, in so einem Riesenstadion reinzukommen als Gastauftritt und würde mir da auch mit den Wrestlerinnen die Fresse polieren. Ich würde so gerne einmal Wrestling machen. Als Cameo quasi. Nicht Cameo, sondern als Gastauftritt.
Ich bin mit dieser Sportart nicht sonderlich vertraut, aber erzähl mir, warum musst du dafür berühmt sein?
Weil es sonst gar keinen Grund gibt, dass du da einen Slot kriegst. Niemand, also wenn mich niemand kennt.
Das ist so wie bei dem Turmspringen mit Stefan Raab, bei der WOC-WM.
Ja, doch, es ist ein bisschen so. Das ist vielleicht gar kein schlechter Vergleich. Also Wrestling, ich weiß gar nicht so viel darüber, aber ich finde das halt so geil, weil das ist ja ganz viel gestaged, also ganz viel ist inszeniert und geübt und es gibt so Moves, die man macht und es sieht immer alles richtig doll brutal aus, aber so brutal ist es am Ende nicht. Es ist jetzt nicht wie beim Boxen, wo du wirklich den anderen halt einfach zur Strecke bringen möchtest, sondern es ist die Show. Und dann, und ich glaube, deswegen wird es auch dir gefallen, ist es am Ende auch ein bisschen eine Soap, weil es sind immer Geschichten
der Charaktere. Da bin ich jetzt gespannt, wie du diese Kurve kriegst, okay?
Das ist nämlich so, also beim Wrestling gibt es diese ganzen wilden Charaktere, die haben dann irgendwelche Namen. Da gibt es auch einen, der gerade ganz groß ist, der heißt Gunther. Und der hat so einen deutschen Akzent und eine Glatze rasiert und hat immer wie so eine Unterhose an und so Sportsocken in seinen Schuhen so drin und hat halt so dieses...
Bis zum Knie.
Sexy eben.
Übers Knie.
Er ist kein sexy Gunter. Das ist ein sporty Gunter. Geht nur bis zur Wade. Und genau so. Und die haben halt dann, gibt's zwischen, diese ganzen Charaktere sind storymäßig miteinander verknüpft. Sie kommen nicht einfach nur und wresteln sich und bekämpfen sich, sondern die haben immer noch eine Background-Story. Es gibt zu jedem Kämpfer und Kämpferin gibt es eine Background-Story. Und zwar mit wem sind die verbrüdert, von wo kommen die her, wo kennen die sich, in welchen Kämpfen haben die sich geholfen und so. Das ist wirklich richtig krass. Und dann machen die, die machen dann so eine riesen Show, also im Stadion dann zum Beispiel. Die haben dann die fetten Auftritte.
Du erzählst mir gerade, was ich noch niemals in meinem Leben gehört habe.
Ja, das ist so cool. Wrestling ist einfach so cool.
Vielleicht bin ich einfach in
einer
falschen Bubble.
Kennst du die Serie Glow? Auf Netflix.
Nur vom Hörensagen.
Hör dir die an,
geguckt.
Du liebst die. Ich schwöre dir, dass du die liebst. Da geht's um Frauen, die Wrestling machen. Das ist einfach
ich
nur geil.
Ich kenne es nur vom Weltfrauentag. Da gibt's so Events, das ist dann die feministische Fetzerei.
Auch cool.
In Österreich.
Auch cool. Ist geil.
In Wien.
Ja, 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 das passt da gut rein. So, und jetzt haben diese ganzen Charaktere ihre Geschichte, dann haben die immer Beef mit irgendjemandem, dann wird es so ganz theatralisch, wird es dann immer dargestellt, dann schreien die sich so an und so, dann werfen die sich da aus dem Ring und dann machen die da Riesen-Action.
Also du schaffst es, dass ein kleiner Funke, also er droht überzuspringen, und aber es ist mir noch nicht saubig
und
genug.
Und es gibt dann immer...
Oder sag mir,
ja,
Sophie.
Ja.
Hat der Gunther eine Schwester, die in diesem ganzen Ding drin ist, mit der er dann, die er dann heiraten will, weil er noch nicht weiß, dass es seine Schwester ist? Weil die ist aber eigentlich liiert mit seinem Bruder, das ist aber nur sein Halbbruder. Der Halbbruder kam irgendwie 25 Jahre nach seiner Geburt zufällig auf diesem Gut vorbei, auf dem Gunther lebt, in seinen Unterhosen. Feinripp oder nicht?
Ich schätze mal Feinripp.
So, und dann turns out, auf einmal sind die Brüder, ohne es zu wissen, die Schwägerin ist die Schwester, aber dann ist sie doch die Geliebte und am Ende heiraten sie und was?
Ja, also so, glaube ich, ist es jetzt nicht, aber es gibt immer die Heels und die Babyfaces. Die Heels sind die Bösen, die sind immer die Bösen und es gibt immer ein gutes und ein schlechtes Lager quasi. Es gibt die Heels und die Guten sind die Babyfaces. Das heißt,
wir reden
so
immer noch von diesem Sport.
Immer noch vom Wrestling, ja. Wir sind im Universum Wrestling. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? So, und dann gibt's manchmal einen Turn, dass ein Babyface turned und ein Heel wird, böse wird. Zum Beispiel in einem Kampf, wo mehrere kämpfen, sich auf einmal auf die Seite der Schlechten schlägt und gegen die Babyfaces kämpft. Und dann hast du auf einmal einen Heel. Okay, das ist dann so ein Turning Point. Und sagt dir der Name John Cena etwas?
Nee.
Ah, witzig, okay. John Cena ist eine der ganz, ganz, ganz großen Nummern im Wrestling. Der hat wirklich internationale Bekanntheit erlangt. Der spielt auch in Hollywood-Produktionen mit. Und der ist ein ganz klassisches Babyface. Das ist immer der Gute. Der kämpft immer auf der guten Seite. Ich kann es gerade auch nicht so gut erklären, wie sich das dann äußert, dass jemand gut und jemand böse ist, weil am Ende hauen die sich ja eh alle aufs Maul, das müssen wir ja schon sagen. Aber die haben halt auch verrückte Moves, also das ist dann fast so ein bisschen Zirkus. Die müssen dann lernen, wie sie von der Seite da runter...
Ich bin fast 34 Jahre alt, ja, und das ist vollkommen an mir vorübergegangen.
Geil, es ist so geil. Es gibt auf Netflix gibt's die Dokus über die WWE, also über diese riesige Vereinigung. Und da kriegst du super viel mit, wie das geplant wird, wer da eigentlich dabei ist. Und
ja, aber gibt's dann auch ein Drehbuch quasi?
Ja, die schreiben das. Die schreiben das in der Saison von Folge zu Folge, schreiben die Drehbücher und überlegen sich genau.
Aber dann ist ja schon vorher klar, wer am Ende gewinnen wird.
Ja, es gibt immer diesen Spielraum. Es gibt, also vieles ist geplant. Und wenig entsteht eigentlich im Moment.
Aber
ja.
Aber es ist doch ein Sport.
Ja, aber es ist eine Mischung aus, es ist eine Mischung aus Soap Opera, aus Drehbuch und aus Kampfsport.
Ja, aber wenn ich jetzt in diesem, ich möchte das Wort nicht sagen, weil das ist wieder so, diese WR-Konstellation ist wieder was ich nicht sprechen kann.
Wrestling?
Wrestling.
Sag einfach, wie wenn es das W nicht gäbe. Wrestling.
Wrestling.
Genau.
Wrestling.
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 Ja, aber wenn ich doch da in diesem Sport aktiv bin,
mhm,
und ich dann zu Beginn der Saison das Drehbuch bekomme und schon am Anfang weiß, dass ich am Ende der Verlierer sein will, warum mache ich dann damit?
Das Ding ist, dass du auf dem Weg bis zum Ende der Saison hast du ja mehrere Kämpfe und du musst auch gucken, dass das Publikum dich geil findet. Du musst deine Rolle, deinen Charakter ausarbeiten.
Habe ich da noch eine Chance auf einen Turning Point?
Ja,
hey,
das
gibt's
schon.
Ich kann meinen Charakter ausarbeiten, aber das läuft nicht mit Text.
Das läuft nicht mit Text, aber wie du dich inszeniert, wie du mit dem Publikum in Kontakt trittst, wie du dich verhältst, ob du einen Bitch-Move machst und jemanden irgendwie von hinten angreifst oder das eben halt nicht machst und fair kämpfst, das sind so alles Sachen, die du selber in der Hand hast. Und dadurch, dass diese Moves sehr einstudiert sind, kannst du sehr frei kämpfen, aber alle kennen die Moves. Also wenn jetzt einer auf die Balustrade hängt und anfängt zu wippen, dann weiß der nächste, okay gut, der wird jetzt wahrscheinlich einen Backflip machen und auf mir mit dem Bauch landen, also muss ich gucken, dass der dann gut auf mir landen kann, damit halt keiner zu Tode kommt. So ungefähr.
Hä?
Ja. So, also, es gibt...
Das ist aber schon so eine Parallelwelt, oder?
Absolut. Und jetzt das Krasse. Und das ist das, was ich am Wrestling so liebe. Seit ich diese Dokus, seit es die gibt, bin ich da eben so...
Into it.
Kein Deep Dive. Es ist jetzt kein
obsessed.
Rabbit Hole. Ich bin nicht obsessed. Haben wir den Knopf eigentlich
Nein.
schon? Mist, da müssen wir uns noch drum kümmern. Weil den hätte ich jetzt nämlich gedrückt. Das Schöne ist, dass diese Community, all diese Kämpfer, die Skripter, die Leute, die das Ganze inszenieren und am Laufen halten, so das, sind alles zuckerliebe Menschen, die ganz einen tollen Umgang miteinander haben. Da werden Frauen total gut behandelt. Da wurde sich auch stark gemacht, dass es eine eigene Frauen, also ein eigenes Frauenturnier quasi gibt, wo die auch gegeneinander antreten können. Es ist so geil. Und wenn die dann von den Kämpfen, von der, kommen sie runter aus dem Ring, dann gehen sie ins Gorilla. Gorilla ist der, ist die Zentrale, wo quasi die ganzen Film, also die Kameraeinstellungen sind, wo gesagt wird, was wird jetzt wo drauf gehalten, wer kommt als nächstes, wer braucht was, und dann kommen da immer alle hin und dann nehmen die sich in den Arm, dann geben die sich gute Worte, sagen, hey, es war ein guter Kampf oder sei jetzt nicht enttäuscht oder das wird schon besser oder hey.
Ja, aber warum sagen die dann, hey, war ein guter Kampf, sei jetzt nicht enttäuscht? Die wissen ja schon vorher, was passiert.
Ungefähr, aber halt nicht immer zu 100%. Es gibt Kämpfe, wo klar ist, das muss der Ausgang sein, da ist das klar, aber es gibt auch Kämpfe, wo halt der gewinnt, der besser ist. Es ist sehr komplex. So. Und dann gibt's zum Beispiel auch noch was, das, und das ist, findet das Publikum halt so cool. Dadurch, dass du weißt, dass es geskriptet ist, du weißt aber auch, dass viele Sachen nicht geskriptet sind, bist du im Publikum halt immer so, okay, ist das jetzt, was ist das jetzt? Und das nennt man dann Work. Wenn das etwas extra gemacht wurde, dann war das Work. Und dann sitzt halt das Publikum da und denkt sich, was it work? Was it work or wasn't it work? Was it natural or was it work? Und so bist du immer am Spekulieren. Und dann machen die halt so riesen, in der letzten Saison haben sie den einen, so, da haben sie irgendwie einen großen Moment gebraucht oder sich gedacht, sie inszenieren einen. Und da war einer der sehr guten Kämpfer und der ist dann aufs Knie gefallen, hat dann so getan, als ob er verletzt wäre, und die haben niemanden eingeweiht. Das heißt, es kamen dann die Mets, also die Sanitäter oder die das Medizinteam auf die Bühne und haben den runtergebracht. Der konnte nicht mehr auftreten. Jetzt hat das ganze Publikum und auch die meisten der Belegschaft gedacht, der ist wirklich verletzt. Und der ist dann wochenlang nur noch mit Krücken und Schiene im Privaten aus dem Haus gegangen. Jetzt hat die ganze Welt quasi geglaubt, dass er für diesen Kampf, also für diese Saison raus ist, dass er keine Chance mehr auf den Titel hat und dass der Böse, wahrscheinlich war es eh der Gunther, den der jetzt zerstört hat und jetzt, weißt du so, und dann war das so, war krass, und jetzt kann der nicht mehr kämpfen und wer weiß, was mit dem Knie ist, kann der überhaupt hier wieder kämpfen, so, okay? Und der hat das alles mitgespielt und fast niemand aus den Teams, von den Planern, es gab glaube ich nur 4 oder 5 Leute, die wussten, dass er nicht verletzt ist, und dann war ein großer, großer Kampf und dann wurde die Story so aufgebaut, dass der eine Böse, also der eine Heel gegen das Babyface kämpft und das Babyface bräuchte eigentlich Hilfe und dann kam der Typ, von dem alle dachten, dass er Knockout ist, dass er nicht mehr kämpfen kann. Und dann kam seine Titelmusik, dann kam er auf die Bühne und dann hat er sich die Schiene vom Knie gerissen und ist in den Ring gesprungen und hat Vollgas gekämpft und alle, ein Stadion mit, ich weiß nicht, da sitzen glaube ich 60.000 Leute drin. 60.000 Leute kriegen sich nicht mehr ein, weil sie aufs Eis geführt wurden, aufs Glatteis geführt wurden, weil sie dachten, der Typ ist out of order, der kann jetzt erstmal nicht. Checkst du das? Checkst du, was da los
Sophie,
ist?
It's jetzt a hast universe! Jetzt hast du meinen Funken verloren.
Oh, schade.
Für mich ist es nicht ein Universe, für mich ist es ein Fall für die Versicherung.
Na, nein, jetzt hör auf. Da, ja. Abschließend ist zu sagen, dass es immer wieder bekannte Persönlichkeiten gibt, oft aus dem Musikbusiness, Rapper und so, die halt dann sich da so rein manövrieren, die dann irgendwie noch einen Live-Auftritt machen für einen bestimmten Kämpfer, die performen dann und die singen dann, bevor die...
Ich komme mir gerade so dumm vor. Ich dachte bis dato einfach, dass es ein stinknormaler Sport war. Nein. Klar, dass ich nicht eine bin, die in die Kommentarspalte geschrieben hat, wann wird Wrestling endlich olympisch?
Das wird wohl nicht passieren. Wobei ich schon geil fände.
Ich hab's überhaupt nicht
gecheckt.
Das ist
so cool. Das ist so, so cool. Und das ist Storytelling und die Leute an der Stange halten und das Publikum überraschen. Es geht eigentlich immer ums Publikum eigentlich. Die zu kriegen. Es ist sehr amerikanisch. Es ist schon auch wirklich ziemlich cool. Und ich habe mir gedacht, wenn ich super, super berühmt wäre und mich eh alle kennen, dann würde ich da mal anfragen, ob ich da nicht vielleicht mal was machen könnte. Dann würde ich...
Do you have a spot for Sophie Highfire Law?
Highfire Law, Higher Fire. Und dann will ich da auch in den Ring steigen und dann will ich da üben, trainieren, monatelang.
In den Boxring
diese ganzen Moves will ich lernen. Wie muss ich fallen? Wie muss ich Backflip und so? Und wie geht es eigentlich, dass ich eine mitbekomme und das ganz echt aussieht und so? Und das würde ich gerne machen wollen. Und dann will ich aus dem Ring geworfen werden, in die Jury, in die Schiedsrichter rein. Es ist ja auch brutal. Das finde ich ja schon auch cool. Ja. Und das, genau, würde ich zum Beispiel machen, wenn ich extrem berühmt wäre. Und du? Würdest du auch Wrestling machen wollen? In der Hauptsaison auf der großen Bühne. Bist du bescheuert?
Nee, das muss ich als Hausaufgabe mitnehmen. Da hast du mich jetzt überrascht. Ich weiß jetzt endlich, was ich mit sehr, sehr viel Geld machen würde.
Okay.
Ich würde mir A, Reinigungspersonal engagieren und B, immer, wenn ich möchte, essen gehen.
Ja, ja.
Ich würde einfach immer gern raus essen gehen.
Verstehe ich gut, ja.
Jetzt habe ich wieder ein bisschen zu viel Carrie Bradshaw geguckt.
Okay. Bist du gerade im Sex and the City?
And Just Like That. Ich muss jetzt mein HBO Max Abo noch nutzen. Mhm. Deswegen schaue ich jetzt die dritte Staffel And Just Like That, weil da habe ich mal die erste Folge angefangen und dann irgendwann aufgehört. Und das schaue ich jetzt fertig. Und das ist schon schön, wie die da am Abend dann immer irgendwie, dann gehen sie in das Lokal, nehmen da einen Drink, dann gehen sie ins nächste Lokal, da essen sie was und so. Das, finde ich, hat einen gewissen Reiz.
Mhm, verstehe ich.
Das würde mir gefallen. Aber also ich wüsste, das Reichtum zu investieren.
Und ich hoffe, dass du auch so weitsichtig wärst, mich dazu inkludieren und mich immer mit einzuladen. Ich gehe heute essen.
Ich weiß ja nicht, ob du Zeit hast oder ob du zum Wrestling musst.
Ich muss zum Wrestling-Training. Ich muss noch Backflip von der Seite üben. Ich muss noch Fallen üben.
Ach, so viel.
Ich werde dich in Zukunft mit ein bisschen Wrestling-Content, werde ich dir
okay,
was...
Okay, ja, ich sehe schon, das ist so eine Bubble. Ich bin ja nah an
dem
Bubble.
Ich glaube, dass dir das gefallen würde. Die Dokus kann ich dir wirklich, also das, was heißt Doku, sind halt so wie dieses ganze Unchained, Formula One...
Sophie, du sagst Sachen zu mir und ich sitze einfach da und denke mir,
was?
Sprich weiter, ich habe keine Ahnung,
genau, also,
was du von mir willst.
Naja, aber du kennst ja diese ganzen...
Wie gesagt, also nur, dass du es wirklich verstehst und ich kokettiere damit nicht.
Ja.
Ich dachte bis dato, dass Wrestling einfach ein Sport ist,
ja,
so wie Boxen, nur mit mehr Körper.
Okay, nein.
Das dachte ich wirklich.
Nee, es ist gestagter Showkampf. Es ist gestagter Showkampf.
Oder so wie diese illegalen Kämpfe in irgendwelchen...
Hahnenkämpfe.
Ja, nee, das ist so Fight Club-mäßig.
Ach so, nein.
Da,
das ist Show.
Wo sich die Leute, um ihre Aggression abzubauen, in irgendeinen Käfig schmeißen.
Nein, und die haben ja dann auch crazy Outfits. Die belegen sich ja dann ihren Charakter.
Die haben einfach nur so Höschen an.
Nein, jeder Charakter stylt sich so, wie es zu seinem Storytelling passt. Die haben die eine, ich bin noch nicht so fit mit Namen, die eine Kämpferin zum Beispiel hat einen Pferdeschwanz, einen geflochtenen mit so Kunsthaar, der ist 1,5 Meter lang und mit dem drischt die auf die anderen ein. Das ist ihr Signature-Move. Ihre Superpower, und das ist so ihr Ding. Die anderen mit ihrem Pferdeschwanz verkloppen. Und dann haben die crazy Outfits. Die nähen die teilweise selber. Das ist Zirkus, Show und Martial Arts. Alles zusammen. Alles gemeinsam. Guckt euch das an, Leute, das ist einfach nur geil. Und so nette Menschen, die kommen alle so unendlich sympathisch rüber. Die machen sich so viel Gedanken umeinander. Das ist wirklich eine tolle. Da wäre ich gern Teil der Familie, sag ich dir.
Ja, willkommen in meinem Leben, nur dass es eine andere Sportart ist. Ja. An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit kurz nutzen. Ich muss kurz erzählen, jetzt hat sich ja ein Eishockeyspieler geoutet.
Mhm.
Ein ehemaliger Spieler der NHL. Im Zuge der Veröffentlichung meiner Serie, über die ich nicht schon wieder in dieser Ausführlichkeit sprechen möchte. Ich möchte es eigentlich niemandem mehr antun. Aber es kursiert ja auch im Internet überall diese Videos, so quasi there is the one person, die dir erzählt, dass du das gucken musst. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du ihr Gehör schenkst.
Ja,
will ich nur noch mal kurz am Rande erwähnen. Auf jeden Fall hat sich im Zuge der Veröffentlichung dieser Serie ein Spieler geoutet. Es war ein ehemaliger Spieler der NHL. Und er war nicht der Erste. Der Erste kam 2021 und der war so wirklich der erste offizielle und aktive Spieler.
Genau. Machst du hier heimlich gerade eine Klarstellung?
Ja, damit Kapitel geschlossen. Danke fürs Zuhören.
Boom, boom. Ich habe noch eine Frage wegen Schönheit.
Mhm.
Und zwar Schönheit im Alltag, nicht körperliche Schönheit, sondern Interieurschönheit. Dekorierst du saisonal?
Nein. Schwierig.
Mhm.
Schwierig. Jein. Doch. Okay. Doch, ja,
schon. Ja,
nein.
Hängt ein Osterei irgendwo
schwierig
bei dir?
Noch nicht.
Okay. Wird eins hängen?
Noch nicht. vielleicht, also mein Fundus an Osterdekoration ist nicht so groß. Mhm. Dafür habe ich tatsächlich, ich habe kürzlich mit dem Kommissario im Keller ein bisschen aufgeräumt. Wir haben jetzt tatsächlich eine zweite Weihnachtskiste aufgemacht. Ich habe tatsächlich sehr viel Weihnachtsdekoration. Vergangenes Jahr habe ich es aber überhaupt nicht geschafft, weihnachtlich zu dekorieren. Mhm. Es ging sich einfach nicht aus. Es stand nicht mal der Weihnachtsbaum.
Bei uns letztes Jahr auch nicht.
Ja,
manchmal geht es einfach nicht.
Ja.
Da muss ich kurz sagen, ich habe im Gymnasium einen Geschichtelehrer gehabt. Nennen wir ihn Herr Plöming. Ist relativ nah dran.
Okay.
Und der Herr Plöming, den fand ich...
Wie hieß er denn wirklich, Plöming?
Nein, ich habe schon ein bisschen... Menschen, die mit mir auf dem Gymnasium waren, die können sich denken, wen ich meine. Geschichtslehrer, Herr Plöming. Und der war schon ein cooler Lehrer, relativ jung. Und dann hat er Folgendes erzählt im Unterricht und meinte, ja, Sie haben ja jetzt zwei kleine Kinder und da holen Sie sich keinen Weihnachtsbaum ins Haus. Das gibt's dann erst, wenn die größer sind, weil das ist ja so anstrengend. Die reißen das nur runter, das geht nur kaputt, das machen Sie erst später. Und ich habe ihn so verurteilt als Teenagerin und habe mir nur gedacht, was bist denn du eigentlich?
Du beraubst deine Kinder
ja,
um Weihnachten.
Genau, kannst du das denn eigentlich, was ist denn mit dir los? Weil, nur weil es dir zu anstrengend ist, drauf aufzupassen, ob die Weihnachtskugeln darunter pflücken oder nicht, kriegen die keinen Weihnachtszauber. Das finde ich ja wirklich unter aller Sau, habe ich schwer verurteilt. Habe ich öfter dran gedacht in meinem Leben, vor allem letztes Jahr, als ich keinen Weihnachtsbaum aufgestellt habe, weil ich einfach das nicht hingekriegt habe, weil die Zeit so kurz war, weil so viel los war. Ich habe einen Adventkalender gemacht, aber das mit dem Christbaum, das hat einfach nicht funktioniert. Und da habe ich an Herrn Plöming gedacht. Da habe ich gedacht, jetzt bin ich ein Plöminger geworden. Halleluja.
Du wurdest geplömingt.
Mich geschämt, ich wurde geplömingt.
Meine Mutter zum Beispiel, die macht es sehr aufwendig, saisonal zu dekorieren. Mhm. Also da hast du wirklich aber nicht nur jetzt Ostern und Weihnachten, sondern da ist dann auch Frühlingsdeko, da ist Herbstdeko, alles Deko. Und das ist immer bei der ein Riesen-Act.
Mhm.
Ein Riesen-Act, ein Vorhaben, das sich immer Ewigkeiten zieht. Und warum ich das nicht mache, und ich habe mich da vergangenes Jahr dann schon so gedacht, ja Gott, jetzt kriegst du das nicht hin, organisier dich halt. Und eigentlich magst du doch die Weihnachtszeit. Und warum kriegst du das jetzt nicht irgendwie gebacken und so? Und dann habe ich mir gedacht, Frau Kokolores, um es in den Highfire-lulligen Worten zu sagen, mach mal deinen Kopf zu und beruhig dich. Ja, dann ist es halt so.
Ja.
Dann ist es halt so, übe dich in Gelassenheit. Es ist doch wirklich piepegal, weil es war so viel los, dass auch die Wohnung ein ständiges Chaos war.
Ja, willst du auch keine Kugel mehr draufhängen? Das macht Lametta, macht die Scheiße nicht besser.
Eben, Lametta macht sich besser.
Hier habe ich drei Wäschesäcke voll mit ungewaschener Wäsche, aber da lege ich ein bisschen Engelshaar oben hinauf. Dann wird der Weihnachtslicht.
Mit Lichterkette sieht das gleich schöner aus. Nee, echt. Und dann dachte ich mir, du lässt jetzt im Moment eh niemanden zu dir in die Wohnung. Also weiß auch gar nie jemand, ob du dekoriert hast oder nicht. Oder es könnte auch gar niemand kommen, um deine Weihnachtsdeko zu bewundern.
Man würde sie gar nicht sehen.
Genau. Ja, ein Wäscheständer. Ja, den hätte ich dekorieren können, weil der war standardmäßig da. 24 Tage stand der da. Ja.
Mit was drauf.
Ja, und vor allem, ich habe mir jetzt so einen hohen Wäscheständer gekauft.
Ah, ja.
Also dem hätte ich eine Spitze aufsetzen können.
Auch
ein bisschen
eine schöne
Lichterkette
Idee.
Dann und es ging alles ganz gut. Naja, auf jeden Fall habe ich das nicht gemacht und im ersten Moment hatte ich ein bisschen so ein schlechtes Gewissen und dann habe ich mir gedacht, Katja, dann ist es halt so und habe mich zurückerinnert an den Stress, den sich meine Mutter immer gemacht hat.
Mhm.
Und ich weiß, dass sie das gern mochte, aber ich glaube, dass sie es auch ganz viel für mich gemacht hat.
Mhm.
Das, und weil es halt auch irgendwie nett ist.
Mhm.
Und dann auch, wenn du durch die Geschäfte gehst und dann gehst du da am Nanunana vorbei und da am Butlers oder wie manche sagen, Butlers.
Halt's Maul.
Oder an dem Depot. Und du gehst am Depot vorbei oder am Chobi. Was auch immer. Und dann siehst du, ah, da haben sie so schönen saisonalen Klimbim drin. Ist ja auch irgendwie nett. Aber ich glaube, dass sie das natürlich auch für sich gemacht hat, aber auch in erster Linie für mich. Und ich kann dieses Gefühl von dieser Getriebenheit und diesem Stress herholen, wo ich mir denke, nee, also ganz ehrlich, wenn ich im Nachhinein, wie sagt man da, die Absolution erteilen kann, dann sage ich, bitte, liebe Mutter, mach dir diesen Stress nicht.
Ja.
Genieß die Zeit, setz dich auf die Couch, fahr runter, mach dir den Stress nicht. Weil ob jetzt diese eine Lichterkette noch hängt oder nicht, ist am Ende piep egal.
Ja, und ich glaube, das ist auch das Learning zu sagen, wenn das Stressless funktioniert, wenn du da Bock drauf hast, wenn da die Zeit dafür ist und es dir gut tut, tu es. Aber wenn du an den Punkt kommst, wo du merkst, ich muss es machen, ich muss es machen, ich muss wann, wie, oh Gott, dann fühlt es sich nicht mehr schön an und dann lass es bleiben.
Und weißt du, wo ich das auch hatte? Und zwar, da sind wir immer noch in der Weihnachtszeit, beim Plätzchenbacken.
Ah, ja.
Das ist so ein richtiger Klassiker, wo ich mir gedacht habe, als ich dann zu Hause ausgezogen bin, meine erste eigene Wohnung hatte. Jetzt gehört es dazu, dann hatte ich so dieses Bild in meinem Kopf und jetzt kommt mir gerade, die ganzen letzten Jahre mit diesem Weihnachtsdekostress, ich war meine Mutter, ich wollte es dem Kommissario schön machen. Ich wollte es auch für den machen und dass es heimelig ist und dass wir so ein Charakter von Familienleben und Zuhause und so ist ganz konventionell, traditionell. Ach, der hat auch gesagt, mal schaut, dass wir es dieses Jahr nicht geschafft haben.
Wir.
Nächstes Kapitel. Ja, nee, der hat schon immer Baum aufgestellt und so weiter. Nee, da haben wir schon immer zusammengeholfen.
Okay.
Ja, aber ich wollte es auch immer machen. Das ist so, im Nachgang fühlt sich das an wie Erwachsenenspielen.
Ja.
Schon, oder?
Ja, ein bisschen. Aber geht's dir nicht ab und zu mal so, dass du Sachen machst und du denkst, so würden das Erwachsene machen, jetzt versuche ich es mal.
Ja, aber beim Plätzchenbacken, dann habe ich mich dann hingestellt, irgendwelche Teige geknetet und dann die musste dann jetzt in Frischhaltefolie packen und rein in den Kühlschrank und am nächsten Tag stichst du aus. Und am nächsten Tag habe ich den Kühlschrank aufgemacht und habe mir den Teig angeschaut. Ja, ich habe überhaupt keine Lust, ja, probierst du es morgen nochmal. Soll ich dir was sagen? Irgendwann nach Silvester hat der Kommissario den Teig genommen und hat gesagt, du, den schmeißen wir jetzt weg, oder?
Mann, er hätte den Teig lieber naschen sollen. Aber das mit den Plätzchen und den Keksen finde ich deswegen interessant, weil ich habe letztes Jahr keinen Keks gebacken und ich liebe Plätzchen backen.
Kein Keks gebacken?
Ja.
Backst du immer einen? Das hätte ich machen müssen.
Ich habe halt keinen einzigen gebacken.
Ich hätte einfach einen großen backen sollen. Ja,
da kannst du jeden Abend auch runterbrechen. Noch 3 Quadratmeter bis Weihnachten. Nein, aber ich habe keinen einzigen Keks gebacken. Nicht mal einen einzelnen. Und ich mag das total gerne. Ich will dann immer aus so einer gestörten Ernährungsdiskrepanz in meiner Psyche, will ich die dann oft gar nicht essen, weil ich nicht dick werden will. Aber auch das, da bin ich ja dran, dass sich das anders auflöst. Aber ich will, dass die da sind. Ich will, dass mein Kind Kekse kriegt. Und ich will, wenn jemand vorbeikommt, Kekse hinstellen, weil es... Plätzchen schmecken ja nur an Weihnachten so geil, weil die gibt's ja nur da. Es gibt die Go-To-Plätzchen. Das sind bei mir Gewürzsplitter, Vanillekipferl.
Vanillekipferl, Go-To, was meinst du mit Go-To-Plätzchen? Welche, die nicht viel Aufwand haben?
Nein, nein, die es haben muss, damit es sich weihnachtlich anfühlt.
Ach so, meinst du, okay.
Ja, so die, genau.
Weil ich wollte gerade sagen, also ich finde ja mitunter die aufwendigsten Plätzchen sind Vanillekipferl.
Was? Weil man die
weil die immer so
muss.
Blöd auseinanderbröseln.
Ja gut, und man muss sie dann noch bestäuben und
ja,
alles,
und das
stimmt
ist einfach,
schon.
Das ist einfach furchtbar. Aber da ist zum Beispiel meine Mama, das ist ja ihr eigener Running Gag, jedes Jahr. Wir sehen uns meistens so, wir sehen uns im Herbst und dann führen wir immer das gleiche Gespräch. Und zwar, dann sagt sie, du, ich habe mir überlegt, dieses Jahr werde ich keine Plätzchen backen. So, und früher, und ich liebe ihre Plätzchen.
Ja. Und das Beste, vor allem die besten Plätzchen diese, sind ja auch die, die man geschenkt bekommt.
Ja,
Das stimmt nicht.
Warte mal. Ja. Ich würde sagen, die besten Plätzchen sind die, die auch ein bisschen nach Nostalgie der Kindheit schmecken.
Ja, da hast du recht.
Das ist so Mama, Oma, Familiending, die du irgendwie kennst oder so. Sondern es gibt eine Sorte, die Nuss-Nougat-Plätzchen, die meine Mama macht. Das sind die Lieblingsplätzchen von meiner Schwester und mir. Und ich bin immer ganz froh, dass ich nicht mehr in der Situation bin, dass ich sehe, wie viel gesamt produziert wurden. Weil bei diesen Plätzchen, ich bin absolut zum Teilen erzogen und ich gebe dir gern 3 Sachen mehr als ich. Aber bei diesen Plätzchen, wenn ich sehe, dass meine Schwester 1 mehr kriegt als ich, dann kann mir das schon bitter aufstoßen, gell?
Dann kann uns das schon mal das Weihnachtsfest versauen.
Bei diesen Plätzchen, da muss ich wirklich sagen, also da verstehe ich ganz wenig Spaß. Und jetzt sagt sie seit vielen Jahren immer so im Herbst rum, November rum, dieses Jahr, glaube ich, werde ich keine Plätzchen backen. Früher habe ich dann immer gesagt, echt nicht. Und dann war ich voll enttäuscht. Und ja, und dann habe ich schon diese Nuss-Nougat-Plätzchen schon in ferner Vergangenheit.
In einer Rauchwolke aufgehen sehen.
Ja, genau. Puff. Und dachte mir, ja, toll. Gut, aber ich kann es halt auch nicht von ihr verlangen, weil es steht mir halt auch nicht zu. Und als es das jetzt vergangenes Jahr gesagt hat, war ich total entspannt. Und habe gesagt, okay, ja, verstehe, ich mache dir keine Arbeit. Weil ich wusste, sie macht trotzdem welche.
Sie
seit vielen Jahren.
Und schau, ich interpretiere das so, dass bei ihr der Punkt kommt, ich mach's nicht, es ist mir zu viel, aber eigentlich finde ich es voll schön, ich mach's doch.
Ja.
Und dann ist es wahrscheinlich der Stressfaktor nicht gestört, Mhm. Sondern sie entscheidet sich dafür, weil sie es braucht und will.
Ja, und die kocht total gern und die backt total gern. Ja. Genau, und dann kriege ich immer so eine Blechdose von den Plätzchen. Und
deine Mama muss ich mal kennenlernen, weil so diese Nuss-Nougat-Kekse, das hat mich jetzt schon, du hast schon öfter von denen erzählt und eigentlich hätte ich da auch gern mal drei. Vielleicht muss ich mich mal. Ja.
Ja, und wenn wir dann die Blechdose zu Hause haben mit diesen Plätzchen, also ich monitore da schon sehr, sehr genau, wie viele da in Kommissarius-Rachen wandern.
Ja, klar.
Und wie viele in meinen.
Ja, ja.
Und ich mag die generell alle sehr gern, die Plätzchen, die sie macht. Aber wie gesagt, also bei den Nuss-Nougat,
da wird's kritisch.
Da, wenn er mit einer zu großen Hand hingreift, da kann ich echt, da kann ich biss werden.
Und falls sich irgendjemand unserer Zuhörenden gerade fragt, wie ist denn das passiert? Warum reden wir denn jetzt Ende März über Weihnachten?
Wir haben die Folge schon mal vorsichtshalber im Januar produziert.
Nein, aber es hat heute früh geschneit.
Ja, stimmt. Es ist das letzte Aufbäumen des Winters.
Ja, und
das
dann ist auch gut.
Letzte Aufbäumen des Winters. Da bin ich jetzt gerade schon bei einem Stichwort. Ich würde gerne über eine Sache mit dir sprechen.
Aber nur über die eine. Also machen wir gleich wieder aus.
Zum Thema letztes Aufbäumen. Ich habe eine Theorie. Mhm. Möglicherweise ist es nicht nur eine Theorie, möglicherweise rede ich mir das auch schön. Gemeinsam mit einer lieben Freundin, wir nennen sie...
Sabrina.
Nee.
Okay.
Nee, wir nennen sie Silvia.
Mhm.
Okay. So. Und die Silvia sagt es und ich bin auf diesen Zug mit aufgesprungen und wir sind jetzt beide große Verfechterinnen dieser Theorie. Und zwar zum Thema letztes Aufbäumen. Ich glaube, das, was wir gerade erleben, ist das letzte Aufbäumen des Patriarchats.
I hope so.
Meine Theorie ist wie folgt. Wir sind am Ende einer Epoche angelangt. Wir sind aber noch nicht am Startpunkt der neuen Epoche, sondern wir sind in dieser Transformationsphase. Da habe ich ja auch schon mal erzählt, vor ein paar Wochen, dass ich mal auf einer Keynote war, die das auch ganz gut skizziert hat. Sie hat von Omnikrise gesprochen damals und das ist halt so typisch für so Transformationsphasen. Und ich glaube, dass wir uns da drin gerade befinden. Dass es einfach ein paar so Typen gibt, die nochmal komplett durchdrehen. Trump, der jetzt irgendwie sämtliche Fördergelder oder was, warte mal, irgendwas streicht er jetzt. Ich glaube, Unternehmen und Vereine, die sich für die Gleichstellung und die Chancengleichheit engagieren, die kriegen jetzt irgendwie, glaube ich, Fördergelder gekürzt. Dann auf der anderen Seite Putin, der jetzt irgendwie die Frauen beauftragt hat, mehr Kinder zu produzieren, weil er braucht ja natürlich Munition, Kanonenfutter und das jetzt auch irgendwas sanktioniert und was auch immer, dann schauen wir bitte in die deutsche Presse sehr, sehr groß, Colleen Fernandes und ihr Ex-Mann Christian Ulmen. Was zur Hölle geht da eigentlich ab?
Ich habe ja nur gekotzt und dann geweint und dann war ich kurz in Schockstarre. Mich hat das ganz schön ausgenockt.
Ich find's so krass.
Aber nicht nur Schockstarre. Ich konnte mich dann schon noch wieder bewegen. Ich bin noch mehr ins Gespräch gegangen, als ich das eh schon tue. Seitdem. Ich bin mit beim Aufbäumen.
Christian Ulmen finde ich einfach widerlich. Finde ich das, also das finde ich alles widerlich. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich mochte ihn nie, weil das ist jetzt was glaube ich von vielen kommt, die sagen, ich habe den ja noch nie gemocht, mir kam der immer komisch vor. Nein, ich kann mit Stolz behaupten, dass ich das immer schon gesagt habe. Wann war denn das so, als wir Abi gemacht haben, da war der mit seiner Alexander von Eich Comedy so groß, wo er diesen schnöseligen Typen, ich hab dem seinen Humor auch irgendwie nie verstanden. Ich fand den immer irgendwie komisch. Am erträglichsten fand ich ihn im Tatort mit Nora Tschirner zusammen, weil ich aber die Tschirner so gern mag. Aber ich fand den immer irgendwie
Ja.
Ich mag nicht, wie der redet. Der hatte immer so eine komische Art zu sprechen mit so Spucke zwischen den Zähnen.
Stimmt schon.
Also keine Ahnung.
Ja.
Also ich habe jetzt da viel drüber nachgedacht, dann sind wir bei Ulmen. Mein absolutes Unwort des Jahres möchte ich jetzt schon festlegen, ist für mich Unschuldsvermutung.
Ja, halt die, ich kotze.
Unschuldsvermutung ist für mich ein absolutes Unwort, weil das ist eigentlich ein juristischer Begriff, der vollkommen seine Berechtigung hat. Und der wird jetzt zum Schutzschild von Leuten, die einfach keine Haltung haben.
Ja. Absolut. Das bin ich zu 100% bei dir.
Das ist sowas, wie wenn irgendwas passiert und das ist Unrecht und dann gibt's so Leute, die so harmoniesüchtig sind, die keine Haltung haben, die es nicht schaffen, auch die über diese Nichthaltung auch zum Beispiel Loyalität über die Klinge springen lassen. Ja. Da wenn jetzt dir was Ungerechtes geschieht und dann sagst du, Mensch Katja, hast du das gesehen? Und dann sag ich, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade nicht hingeguckt.
Ja.
Weißt du was?
Ja, ja,
das,
ja,
ist Unschuldsvermutung.
Das ist Unschuldsvermutung. Ja. Genau, hast du absolut
ich
recht.
Ich finde das richtig ekelhaft.
Ja.
So, und jetzt jedenfalls, so tragisch, wie ich das finde, was Colleen Fernandez passiert ist, so wichtig finde ich es, dass das passiert ist, beziehungsweise dass sie das nimmt und öffentlich macht. Ich habe das Gefühl, dass durch diese Prominenz Christian Ulmen und dessen abtrünnigen Humor diese Thematik dadurch auch in Ritzen sickert, die sonst, wo der Fliesenkitt noch gereicht hat, da dicht zu machen.
Ja.
Ich glaube, dass das jetzt eine Chance ist, dass es auch andere Leute erreicht, die sich sonst mit dem Thema nicht befassen.
Genau, weil es sich dadurch, dass es sich um prominente Personen oder bekannte Personen handelt, jetzt nicht wie bei der Pellicot zum Beispiel, die halt einfach irgendeine Frau war. Mhm. Ich meine, vor der Frau, Hut ab, oder?
Ja.
Giselle.
Nee,
unglaublich.
Zylinder auf.
Ja, und die hat nämlich den Satz gesagt, der mich so berührt und so. Und ich habe so verstanden, ich beginne mehr Sachen zu verstehen, mich besser zu verstehen. Mir hilft das Ganze auch beim eigenen Traumata aufarbeiten.
Mhm.
Und dieser Satz, die Scham muss die Seite wechseln, das ist mein persönliches Ziel. So, das ist so für mich, weil in diesem ganzen Wahnsinn finde ich so schwierig, als einzelne Person fühle ich mich dann ganz schnell verloren. So diese, wenn der Weltschmerz eh schon groß ist und dann passiert das alles und eigentlich finde ich es voll geil, so, dass jetzt so viel Scheiße passiert ist, jetzt ist der Eis, weißt du, tut mir so schwer, ich habe zu viel Emotion in mir. Ich habe das Gefühl, das Fass ist übergelaufen.
Mhm.
Das haben sie geschafft. Und damit meine ich die Männer. Mhm. Alle im Übrigen. Jeden Einzelnen. Das Fass ist übergelaufen. Und jetzt geht's nicht mehr. Wir Frauen haben ertragen, ertragen, ertragen. Mitgemacht, mitgemacht, mitgemacht. Orientierungslos auch oft gewesen. Und da bin ich genau bei dir. Dieses Fass ist voll. Das ist, da geht nichts mehr rein.
Es
da geht nichts mehr rein.
Punkt.
Und genau. Und wie das ja manchmal so ist, das kenne ich auch im Privaten, dass du machst, erträgst, dass du versuchst selber irgendwie alles zu managen, bei dir zu behalten, irgendwie zu regeln, bis zu dem einen Punkt, der zu viel war. Und dann geht gar nichts mehr.
Mhm.
Kennst du das auch von dir?
Mhm.
So, du kennst du dein, das ist ganz unterschiedlich. Die Grenze, das Limit ist bei jedem anders.
Und da kommt aber dazu, und das ist was ich in viele Jahre Therapie bei PLS gelernt habe oder für mich verstanden habe, wenn dieser Punkt ist, dann habe ich zu oft meine eigene Grenze überschreiten lassen.
Ganz genau.
Nämlich.
Und für mich ist dieser Punkt deswegen auch interessant, weil ich sehe, krass, ich habe es viel zu weit gehen lassen. Jetzt schraube ich meine Grenze aber runter. So hoch lege ich es nicht mehr.
Oftmals brauchst du den Punkt, wo du sagst, jetzt ist der Leidensdruck zu groß.
Genau, absolut.
Oftmals, wenn du dir gefallen lässt, dann ist so meine Erkenntnis daraus, der Leidensdruck ist offenbar noch nicht groß genug.
Ja.
Und da brauchst du noch ein bisschen was. Bis du es vielleicht auch checkst und das nächste Mal auch deine Grenze ein Stückchen näher zu deinem eigentlichen Befinden setzt und so weiter. Und ich habe das jetzt in den letzten Monaten peu à peu gemacht, dass ich meine Grenze immer näher
zu dir selber holst.
Zu mir hole, wo sich gefühlt eigentlich meine Grenze aufhält.
Mhm.
Und
auch besser zu verstehen, wo die Grenze eigentlich ist.
Und in diesem ganzen patriarchalen System glaube ich, dass wir unsere Grenzen ja schon sehr, sehr lange ausgedehnt haben. Und jetzt fangen wir an, die Grenzen enger zu stecken und herzuholen.
Ja.
Und ich glaube, dass es total wichtig ist, wenn du jetzt so jemanden hast wie Epstein, über den es ja seit Monaten und Jahren geht, dann ist es auch immer noch auf einem Level abstrakt.
Ja.
Oder wie mit Giselle Pellicot, wo du sagst, es ist zu unbekannt.
Zu weit
aber
weg.
Christian Ulmen.
Ja.
Christian Ulmen. Und der ist auch vom Alter jetzt eigentlich das perfekte Negativ-Testimonial für das Ganze, weil der genau zwischen unseren Generationen pendelt.
Ja.
Der ist so zwischen Generation X und Generation Y. Die Generation Z kennt den auch noch.
Mhm.
Der ist da so drin.
Ja.
Und dann ist es so ein Dude, den wir aus unserem geliebten MTV-Kosmos kennen.
Ja.
Und es ist jemand, der mit Colleen, mit Nora Tschirner, mit Sarah Kuttner, mit allen auf dem Sofa saß, mit Joko, Klaas, was auch immer.
Ja.
Ja, das ist so die Bubble.
Ja, voll.
Ja, und die, die wir mochten, und das ist nah dran und so weiter. Deswegen ist das jetzt das perfekte Anti-Testimonial, das wir haben. Und ich finde das wichtig, weil, wie gesagt, ich glaube, dass es jetzt auch in die Ritzen zu all denjenigen tröpfelt, die ganz gerne die Ohren zumachen, wenn es um sowas geht.
Ja. Was ich so bezeichnend finde in dieser Zeit jetzt gerade, ist, dass ich anfange zu verstehen, und das hat auch mich sehr lange gebraucht, dass wir so viele sind. Also so viele Frauen, die davon betroffen sind, von Übergriffen, von Machtmissbrauch, von Gewalt, von sexualisierter Gewalt, weil für mich das ganz lange sich so angefühlt hat, als ob das nur bei mir ist und ich bin eh total
die
selber schuld.
Die
genau. Und ich konnte immer Gründe finden, warum eigentlich ich schuld bin, warum die Scham bei mir bleibt. Immer, immer. Und das hat das Ganze jetzt nochmal richtig gepusht, zu sagen, nee Mann, nein Mann, ich bin überhaupt nicht alleine. Überhaupt nicht alleine. Und es sind zu viele und wir müssen uns alle zusammenrotten. Und Leute, Frauen, alle Frauen, die jetzt gerade zuhören, educate yourself. Es kommt jetzt auch auf uns an. Es kommt auf uns Frauen auch an. Wir können nicht nur sagen, das ist alles Kacke, das Patriarchat und das ist so. Wir müssen jetzt handeln. Wir haben es in der Hand, das Segel umzudrehen. Auch.
Genau, ich wollte jetzt gerade sagen, auch, und ich unterschreibe dir das eben nur zur Hälfte. Wir sagen ja immer, wir brauchen auch die Männer im Boot, wir brauchen auch die Männer im Boot. Dann ist es jetzt so eine, wie erkläre ich das jetzt? Also meine Beobachtung ist, dass ja eigentlich die Sachlage ist ja arschklar.
Ja.
Ja, es liegen ja die Karten auf dem Tisch und es ist arschklar. So. Mir kommt vor, dass du grundsätzlich in dieser ganzen Debatte eigentlich eine Geschlechterdebatte hast. Du hast Frauen gegen Männer, dann gibt's dieses Male Allyship und es gibt aber auch dieses Female Allyship und da gibt's so ein paar Joiner, die so die Seiten hin und her wechseln aus ihrer Geschlechterbubble raus. Ich mach's jetzt mal, ich versuche jetzt zu erklären, was ich mir denke oder was ich auch fühle, und ich mache das jetzt einfach halt halber in einem binären Geschlechterdenken. Also das, was ich so in den Kommentarspalten und so auch sehe, dass du immer wieder die Rächerinnen der Männer hast, die das mit verteidigen. Und dann hast du aber auch die Männer, die sich ganz klar jetzt hinstellen und sagen so, es reicht. Es reicht einfach wirklich. Und wir Männer, wir müssen jetzt auch das Patriarchat umkrempeln. Also das muss jetzt einfach weg. So, und dann gibt's auch immer noch diesen Satz, ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht das gar nicht so sehr auf die Nerven wie dieses Wort Unschuldsvermutung. Dieses Not All Men gewinnt für mich gar nicht den Preis, weil das geht mir gar nicht mehr auf die Nerven, sag ich dir ganz ehrlich, weil ich find's einfach nur noch lächerlich. Ja, weil die sagen, aber ich bin doch nicht so, not all men, schmeißt doch nicht immer alle in einen Topf. Das ist so, dass ich sage, Junge, mach mal einen Kopf zu, hier geht's um Systemkritik.
Ja.
Hör mal auf, dass du versuchst, deinen eigenen Arsch zu retten.
Genau, lass
du bist jemand, auch wenn du nicht aktiv in dieses System reingibst, du als Mann profitierst von diesem System tagtäglich seit dem Tag deiner Geburt. Und zwar geht es schon los in... Na, das geht schon von Geburt an wirklich los, aber das ist ja, Patriarchat merkst du ja überall. Es geht schon in den Grundschulen los.
Ja.
Dass wenn du die Störerjungs hast, jetzt mache ich ganz Stereotyp, das Bild des kleinen, hibbeligen Jungen auf, was machst du dann? Dann setzt du dem das Mädchen daneben.
Genau.
Weil das Mädchen muss in der Grundschule schon in die Fürsorgerinnenrolle kommen, den runterzubringen. Das Mädchen trägt nicht nur für ihre eigene Schulbildung Verantwortung, sondern auch für die vom über drüber Nachbarsjungen.
Ganz genau.
Ja, und das ist was, das sind Strukturen, die werden mitgeprägt.
Immer
es geht weiter mit der Schule.
Ja.
Naja, das und das und das ist eine Information für die zweite Klasse. Haben Sie sich das eh notiert, Frau Huber? Schreib's halt dem Herrn Huber bitte auch.
Ja, genau, ganz genau.
So, also das geht ja schon los.
Da sind aber auch alle Institutionen jetzt auch gefragt,
genau,
zu sagen, hey, so, und wir nehmen die Männer mit in die Verantwortung und E-Mails gehen raus an Männer und also an Väter und an Mütter. Der Boyfriend zum Beispiel hat das Problem, dass der nie
informiert wird.
Nie informiert wird. Bei allen, in den Kindergärten, in den Grundschulen, in den Gymnasien, überall, wo der quasi seine Vaterrolle auch spielen möchte, sagt er, ich sage Bescheid, ich gebe meine E-Mail-Adresse, ich gebe meine Telefonnummer und trotzdem werde ich nicht mitinformiert, ich werde dann nicht, es läuft dann alles immer über den weiblichen Part. Und da müssen wir auch, das muss, genau,
Das geht weiter in der Arbeitswelt. Wer sind denn die Leute, die noch mal kurz die Unterlagen vom Teammeeting kopieren? Mhm. Ist es ein Hans-Peter oder ist es eine Maria?
Ja.
Wer ist denn die Person, die die Abschiedsgeschenke für die Kolleginnen nach der Kündigung organisiert? Ist es der Hans-Peter oder ist es die Maria? Also wir sind ja teilweise, wir sind ja auch in dieses System reingeboren. Wir protegieren das ja mit. So. Und jetzt gibt's die Frauen, die sagen so, jetzt ist Schluss damit. Wir hören jetzt auf.
Ja.
Ja. So. Und dann ist aber, na, jetzt ist er aber empfindlich. Ach, was regst du dich denn jetzt auf, Sophie? Komm doch mal klar.
Ja, genau. Bitte. Jetzt. Was soll
Mensch,
das?
Nee. Das mich doch immer an den Geburtstag erinnert.
Ja, und ich habe keinen Bock mehr.
Ich habe auch keinen Bock mehr. So, und jetzt komme ich aber zu dem, wo ich ganz ursprünglich eigentlich sagen wollte, ich glaube, wir sind an einem Turning Point. Ich glaube, dass es jetzt das letzte Aufbäumen des Patriarchats ist. Ich wünsche es mir so sehr.
Ich mir auch.
Und ich glaube, dass das gelingen kann. Mein Hot Take zur heutigen Folge. Feminismus muss sterben.
Okay.
Und zwar.
Führen Sie aus, bitte. Ich bin ganz Ohr.
Es gibt ziemlich viele Studien oder auch, wenn es immer wieder so Workshops und Masterclasses gibt, auch zum Beispiel in Unternehmen mit männlichen Teilnehmern, dass ein ganz, ganz großer, ich nenne es jetzt mal Problempunkt in Anführungszeichen, in dieser ganzen patriarchalen, feministischen Debatte ist das Wort Feminismus. Dass sich viele Leute dieser Begriff so, ich glaube, dass der politisch so missbraucht wurde, schon so instrumentalisiert wurde, eher wie, ähnlich wie gendersensible Sprache, bla bla bla. Weißt du, dass es schon so negativ aufgeladen ist, dass manche Leute schon sagen, oh Gott, das will bitte nicht. So, als würde man dir kaltes Wasser hinten in den Rücken schütten.
Ja.
Oder in deinem Fall vorne einen Ausschnitt.
Vorne rein.
Also das Wort Feminismus schreckt ab, das ist auch durch Studien belegt. Ich kann die Studien jetzt nicht alle zitieren.
Ja.
Aber es gibt sie. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo ich glaube, dass uns das Wort Feminismus mehr behindert, mehr stolpern lässt als nützt.
Okay.
Weil das, was ja ein großes Missverständnis ist, Feminismus ist ja feminin aufgeladen, aber darum geht's ja nicht im Feminismus. Es geht ja nicht über die Überhöhung des weiblichen Geschlechts.
Nein.
Darum geht es nicht. Es geht auch nicht um die Gleichberechtigung, weil, ganz trocken gesagt, auf dem Gesetzespapier sind wir eigentlich gleichberechtigt. Es geht um die Chancengleichheit und es geht um die gesellschaftliche Augenhöhe.
Ja.
Es geht um das Aufbrechen stereotyper Rollenbilder, die uns, keine Ahnung, seit der Christianisierung jemand zugeschoben hat.
Ja.
Weil ganz ehrlich, wenn du dir mal den griechischen Olymp anschaust, 6 Göttinnen, 6 Götter.
Ja, ja.
Dann kam irgendwann Jesus und auf einmal hat sich das Blatt gewendet.
Auf einmal gab es nur noch 12 Jünger. Ja.
Ja, genau.
Danke, Jesus Christoph, da viel gelernt.
Also auf jeden Fall in diesem kollektiven Aufbäumen gegen das Patriarchat und so weiter, das Aufbrechen der Rollenbilder, der Stereotypenzuschreibungen und so weiter. Das ist ja was, das muss ja im Schulterschluss von allen funktionieren. Und, das ist übrigens auch durch Studien belegt, wenn dieses Patriarchat fällt, dann geht es auch allen besser.
Natürlich.
Dann leben wir gemeinsam in einer besseren, in einer faireren Welt. Dann sind wir da, wo Männer auch einfach sagen können, hey, ich will total gern mit meinen Kindern zum Beispiel zu Hause Zeit verbringen. Ich weiß nicht, warum soll ich in die Arbeit rennen, wenn ich es eigentlich gar nicht mag, meine Frau aber vielleicht viel lieber, weil sonst die Leute reden, bla bla bla, wie auch immer. Das muss gemeinsam funktionieren. Und deswegen glaube ich, dass es jetzt Zeit ist, diesen Feminismusbegriff einfach in die Tonne zu kloppen. Weil ich glaube, dass uns der mehr stolpern lässt, als dass er uns nützt. Wir brauchen an dem 8. März keinen feministischen Kampftag, sondern wir brauchen einen gesamtgesellschaftlichen Kampftag. Wir brauchen einen antipatriarchalen Kampftag. Weißt du, was ich meine? Ich würde mir einen Begriff wünschen, der inkludiert.
Ich gehe mit bei dem Gedanken zu sagen, dass dieser Feminismus, wie das jetzt da quasi bespielt ist und wie das konnotiert ist und so, das, da gehe ich voll mit. Den Frauenkampftag, den glaube ich nicht, dass wir uns den schenken sollten, weil das ist, glaube ich, das ist einfach ein Feiertag, wo wir darauf zurückkommen zu sagen, und wir müssen aber kämpfen.
Nein, den Kampftag will ich behalten. Ich will diesen 8. März unbedingt behalten.
Ja, aber ich glaube auch, dass das Wording nicht verkehrt ist.
Feministischer Kampftag, ich weiß nicht. Ich würde mich von dieser Verpackung trennen. Den Inhalt, das würde ich alles gleich lassen. Aber ich glaube, dass der Feminismus ein neues Look and Feel braucht. Ich glaube, dass es jetzt Zeit ist für ein Makeover. Ich glaube, dass wir eine neue Tonalität brauchen. Ich glaube, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir schauen müssen, einen coolen anderen Begriff, ein Schlagwort zu finden, bei dem die reaktionäre Politik wieder ein paar Jahre braucht, um hinterherzukommen, dass sie den wieder negativ aufladen. Aber dann sind wir denen schon davon gelaufen. Ja. Weil ich glaube, einfach dieser feministische Begriff, ich glaube, dass auch viele einfach nicht checken, dass es um die Augenhöhe geht, um die Gleichstellung, ja, um die Chancengleichheit.
Ja, ja, die sollen mal froh sein, dass wir nur Gleichheit wollen und keine Rache.
Das war schön, aber reicht. Bis zum nächsten Mal.